Vielen Dank, Herr Ori, für die Einladung. Man sieht nichts. Doch. Immer praktisch, sich jemand anders einzuladen, der nicht vom Fach ist. Dann kann man Referenzpunkt setzen, danach können ihn alle doof finden und sagen, der hat das falsch gesagt und jetzt stellen wir es richtig. Insofern, vielleicht sage ich was, was Sie neu finden oder praktisch finden, das können Sie verwenden. Wenn nicht, haben Sie immer noch die Möglichkeit, mich im weiteren Verlauf des Tages als Referenzpunkt, um es richtig zu stellen, zu machen. Da, wo ich herkomme, ist es üblich, dass man am Anfang sagt, was der eigene Bias ist. Ich bin einer von 8% der Deutschen, für die Radio das primäre Informationsmedium ist, also eher eine Ausnahme. Ich bin auch im Publikumsbeirat eines rheinland-pfälzischen Radiosenders. Das hat aber hiermit gar nichts zu tun. Und ansonsten bin ich eben kein Jurist, sondern ich bin gebeten worden, eine medienökonomische Perspektive zu bieten heute. Und Medienökonomie kommt sozusagen in drei Geschmacksrichtungen. Die einfachste ist die deskriptive. Sagen, was ist, ne? Wie ist es, wer macht wie viel, welche gibt es und so weiter, Marktanteile und ähnliches. Die zweite ist eine analytische Perspektive. Warum ist es so, wie es ist? Also nicht nur messen, so viele Leute hören das, sondern vielleicht auch, warum hören die das? Und das zeigt dann auch immer, dass Medienökonomie so ein bisschen eine Schnittstelle darstellen muss, weil wir dann auch verstehen müssen, warum hören Leute was. Heißt ja, wir müssen auch Medienwirkung verstehen. Heißt aber vielleicht auch, wir müssen ein bisschen verstehen, was Juristen machen, weil das ja auch einen Einfluss drauf hat. Warum? Was am Markt erfolgreich sein kann oder nicht. Und die dritte Perspektive, das ist dann die, wo Sie als Juristen vielleicht leichter Zugang haben, ist die normative. Wie sollte es denn sein? Und was ich jetzt machen werde in den kommenden 20 Minuten, ist Ihnen für alle drei einen kurzen Überblick zu geben. Und ich glaube, das passt dann auch sehr gut schon als sozusagen ja, Warm-up für den Tag, weil wir ja über den Tag hinaus auch auf alle diese Aspekte eingehen werden. Gut, fangen wir also an mit dem Deskriptiven, wie es ist. Und wie es ist, hängt immer auch davon ab, wer schaut denn eigentlich. Und wir haben es jetzt in den einführenden Worten schon gehört, dass wir einen ganz unterschiedlichen Blick auf Audio haben können. Also ist das eine traditionelle Radioperspektive oder ist das eine viel breitere Perspektive? Ist es eine Perspektive, wo es uns um die Musik geht, wo es uns um die Informationen geht? Und manchmal geht es ja auch durcheinander insofern, dass wir dann Argumente, die vielleicht Vielfalt von Musik betreffen, auch Vielfalt von Inhalten ansehen. Vielfalt von Akteuren gleichsetzen mit Vielfalt von Inhalt, was gar nicht zwingend zusammenhängen muss. Also es hängt immer vom Betrachter ab, was wir messen, wie es ist. Und wenn wir Audio als Werbeträger messen, ja, dann haben wir eben die üblichen Akteure, die das messen, die MA Audio oder den Online-Audio-Monitor. RMS hören wir ja nachher auch noch, machen eine extra Podcast-Studie, dass wir so einzelne Marktsegmente gut beschreiben können. Das heißt aber auch, dass das nur den Teil von dem Medium anschaut, der eben werberelevant ist. Wir können Audio auch als Teil der Musikindustrie sehen und dann ist so ein Akteur wie der Bundesverband Musikindustrie, der sieht es dann halt als einen potenziellen Ausspielkanal unter vielen, das klassische Radio oder die neuen Formen von was man Radio nennen könnte. Man kann es auch als Teil der digitalen Wirtschaft das Ganze sehen und dann gibt es sowas wie vom BVDW den Market Landscape Podcast. Das ist dann immer sowas, wo man eigentlich nicht weiß genau, wie es ist, aber man sieht wunderbar, schöne viele Logos. Wer könnte denn alles Akteur sein? Wir wissen deswegen nicht unbedingt, wie wichtig ist jeweils ein Akteur oder welche Relevanz für das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren des Marktes hat. Und schließlich, das ist auch angeklungen, wegen Regulierung und wegen Information, ob Audio ein Format im Meinungsmarkt ist. Und der Begriff Meinungsmarkt, da habe ich immer ein bisschen Mühe mit, weil ein Markt setzt ja voraus, dass es Angebot und Nachfrage gibt. Es gibt in der Regel sehr viel mehr Angebot an Meinung, als es Nachfrage nach Meinung gibt. Insofern würde ich da nicht von einem funktionierenden Markt reden. Aber da könnten wir reinschauen in die Mediengewichtungsstudie der Landesmedienanstalten, die ja genau vor dem Hintergrund Konzentrationsmessung im konvergenten Medienmarkt sagt, wir müssen eigentlich schauen, ob jedes Medium gleich viel Relevanz hat für die Meinungsbildung insgesamt. Also nicht ausgehend von Herrn von Rimscher, der sagt, Radio ist mein primäres Informationsmedium, deswegen ist eine Radionutzung gleich eins, sondern für die meisten Leute ist es halt vielleicht sehr viel weniger und wir müssen es eher mit einem Prozentsatz von 10% rechnen oder ähnliches. Und ich habe Ihnen jetzt Herr Uri hat angekündigt, ich mache die Empirie. Jein, also weil ich bin nicht der Richtige, um Ihnen einfach nochmal zu erzählen, was steht im Online-Audio-Monitor oder die RMS-Zahlen Ihnen referieren oder die MA-Audio-Zahlen. Ich hatte Ihnen einfach nur ein paar Schlaglichter mitgebracht, damit, um das zu vermitteln, ja, man kann es auch jeweils anders einordnen. Und wenn wir hier die Zahlen vom Bundesverband Musikindustrie nehmen, der Hauptgrund für Radio hören ist Musik. Bei den allermeisten Menschen eben nicht. Die Nachrichten, die schaltet man um und hört in der Zeit die Musik auf einem anderen Sender. Also der Hauptgrund ist Musik hören, aber Radio ist zwar der größte Player im Musikmarkt. Also wenn Deutsche Musik hören, tun sie das zu 29% in einer typischen Woche via Radio, aber 29% ist halt auch nur 29%. Das heißt, ganz viel ist auch publikumsfinanziertes Audio-Streaming, das heißt, im Wesentlichen Spotify, Deezer und Ähnliches. Und wenn es gerade hieß, MTV ist tot, ja, MTV ist vielleicht tot, aber Videostreaming ist ganz wichtig für Musik, weil Leute sich drüben in die Staatsbibliothek setzen und fürs Staatsexamen lernen und dabei auf YouTube Lofi-Musik nebenher laufen lassen. Auch das ist Musiknutzung. Und insofern spielt eben viel neben Radio eine Rolle und es muss sich deswegen auch immer gegen diese Konkurrenz für das Nutzungsbedürfnis, und davon müssen wir immer ausgehen, das Nutzungsbedürfnis Musik hören, wo sich es behaupten muss. Eben ganz viele andere, die auch auf dieses Nutzungsbedürfnis eingestellt sind und vielleicht auch besser eingestellt sind. Zur Entwicklung über die Zeit, ja, Radio war mal viel größer, Radio war aber auch schon mal kleiner. Also das Minimum, was in dieser über viele Jahre laufenden Studie von BVMI gibt, war mal bei 26%. Das ist eine Größenordnung. Gut. Wichtig natürlich auch, wenn man Geld damit verdienen will, nicht alle können und wollen für ein Inhalte zahlen. Und deswegen ist ja üblicherweise das Geschäftsmodell, das mit Werbung quer zu finanzieren. Wie ist denn das eigentlich das Werbepotenzial von Audio? Und Sie merken, ja, Moment, 93 Millionen hören, das geht doch gar nicht so viel. Deutsche gibt es doch gar nicht. Richtig, weil es Bruttozahlen sind. Also mehrfach ist mehrfach drin. Ne? Es gibt auch Leute, die gar nicht hören, aber manche hören sowohl Werbefunk als auch werbefreie Angebote. Aber hier einfach nochmal als Erinnerung, das, was Werbefunk ausmacht an dem Hörermarkt, wie viele Hörer kann man eigentlich erreichen, ist nur die Hälfte des Marktes. Wir können nicht alle damit erreichen und das stehen nicht alle zur Verfügung, um monetarisiert zu werden. Und wenn wir von der Verweildauer ausgehen, wie sie die MA Audio misst, kommen wir auf 250 Minuten pro Tag. Das klingt viel, aber eben diese 250 Minuten pro Tag sind nicht so, dass man 250 Minuten Werbefunkhörende erreicht, sondern nur die Hälfte davon. Die Verweildauer ist natürlich auch nicht bei allen Bevölkerungsgruppen gleich. Männer hören etwas mehr als Frauen und je älter wir werden, desto mehr sind wir es gewöhnt, dass das Radio eh nebenher läuft oder auch andere Audiomedien nebenher laufen. Was heißt es dann für die Marktgröße? Also wie wichtig ist das eigentlich volkswirtschaftlich betrachtet, insgesamt am Markt? Werbung macht laut ZVA oder ZVA erhebt die Daten ja nicht selber, ZAW, Entschuldigung, 827 Millionen Euro letztes Jahr, das waren 3,1% am Werbemarkt. Ziemlich wenig. Kommt immer wiederum darauf an, wie messen wir das jetzt? Ist das eben lineares Audio, das ist, was eigentlich Radio ist? Ist der größere Batzen davon mit 707 Millionen und das steigt auch noch ein bisschen und In-Stream-Audio steigt aber wesentlich mehr. Also von einer niedrigeren Basis, aber deutlich höheres Wachstum. Wenn wir es mit dem Gesamtmarkt vergleichen, der Werbemarkt insgesamt wächst um 3,5%, der Audiomarkt nur um 2,6%. Also Radio wird kleiner, der Anteil am Werbemarkt. Wird schwieriger, sich gegen andere Werbemedien zu behaupten. Aber Werbung ist nicht das Einzige und wenn wir die Zahlen darunter angucken, sehen wir, Werbung ist vielleicht sogar das Kleinere. Weil Streaming-Abos machen einen Umsatz in Deutschland von fast 1,9 Milliarden im letzten Jahr. Der Rundfunkbeitrag, auch keine Werbung, ist ein bisschen schwierig rauszurechnen, weil inzwischen die Redaktionen ja trimedial aufgestellt sind gerne. Aber sind wir so bei um und bei 800 Millionen im Jahr. Und auch wenn wir Audio weiter verstehen, dann haben wir den Hörbuchmarkt, der auch noch 300 Millionen ausmacht. Also sind wir insgesamt bei einem Audiomarkt, der sehr viel größer ist als der Radiomarkt. Radio macht nur rund 40% vom Audiomarkt aus. Gut. Was können wir also an Marktentwicklung vielleicht festhalten? Ja, Audio wird immer noch intensiv genutzt. Intensiv im Sinne von lange, nicht im Sinne von sehr aufmerksam, sehr involviert oder sowas. Die Nutzung wandert tendenziell Richtung Streaming ab. Wir haben deutliche Unterschiede Richtung den Altersgruppen. Wir haben aber auch beim Streaming eine Veränderung dahin, dass es ein größerer Anteil der Streaming-Nutzung werbefinanziert wird und nicht unbedingt publikumsfinanziert wird. Und ich hatte es gesagt, Radio zuletzt wieder mit steigendem Anteil sowohl bei der Musiknutzung als auch hier bei der Meinungsbildungsrelevanz. Also diese Studie, die BLM immer in Auftrag gibt, mit wie wichtig ist Radio eigentlich als, ne, mit welchem Faktor sollen wir das gewichten, Radionutzung, auch der Faktor ist wieder etwas gestiegen. Also der Anteil im Informationsmarkt ist eher höher als der Anteil, den Radio am Werbemarkt hätte. Kommen wir jetzt noch kurz zu, warum ist es eigentlich, wie es ist? Und hier ist mir ja der Titel meines Vortrags vorgegeben worden, dass es um lineare und nichtlineare Angebote unterschiedlicher Akteure gehen soll. Da habe ich mich gefragt, ja, was heißt denn eigentlich Linearität? Mein Vater hat promoviert über lineare Algebra. Ich habe es nicht kapiert, aber worum es ging, ist, ja, man kann Dinge in eine Reihenfolge bringen. So ganz simpel gesagt, ne, wenn man eine Formel hat. Auch in der Musik haben wir Linearität. Also Töne, die aufeinander folgen und nicht, wenn Sie jetzt die Noten übereinander legen würden, der Klang, der gleichzeitig passiert, weil ich mehrere Tasten am Klavier gleichzeitig anschlage. Das meinen wir nicht, sondern wenn wir Medien meinen, dann geht es bei linearer Nutzung ja eigentlich um die Rezeption. Also ich kann nicht, zumindest bei einem Medienkanal, mehrere Medien gleichzeitig nutzen. Natürlich kann ich, während ich fernsehe, auch mich irgendwie durch einen Social Media Feed scrollen. Das geht als Parallelnutzung. Aber wenn Sie den Deutschlandfunk einschalten, dann ist das halt das Programm, was Sie vorgegeben haben. Und die eine Sendung kommt und danach kommt die andere. Und Sie können das nicht unbedingt ändern. Und selbst wenn Sie irgendwie Ihre eigene Playlist hätten auf Spotify, dann ist vorgegeben, welche Lieder kommen in einer Reihenfolge. Oder Sie sagen ganz bewusst, spielen wir die Playlist gemischt ab, ne, in zufälliger Reihenfolge. Aber Mediennutzung ist immer linear, wir können eins nach dem anderen nutzen. Die entscheidende Frage ist deswegen, wer bestimmt eigentlich die Reihenfolge? Ist das vom Anbieter vorgegeben? Ob Nachrichten nach der Musik kommen oder umgekehrt, oder welche Musik überhaupt kommt? Oder kann ich das als Nutzerin selber entscheiden? Also wer hat die Souveränität über den Startzeitpunkt und die Reihenfolge, wer konfektioniert das Angebot eigentlich? Und da sehen wir über die Zeit hinweg eigentlich so eine Entwicklung, dass wir erst ein Bundling hatten. Am einfachsten vielleicht zu erklären, wie, denken Sie an so ein Rockalbum aus den 70ern, Konzeptalbum, Musiker erzählt eine Geschichte und will, dass wir das in der Reihenfolge hören. Wollen wir aber gar nicht, weil das dritte Lied war super, der Rest ist irgendwie Filler auf dem Album gewesen. Und das war das Tolle in Anfang der 2000er Jahre, Unbundling. Wir mussten nicht mehr das Album kaufen, wir konnten einzelne Titel kaufen. Und was machen wir jetzt? Wir kaufen den gesamten Musikkatalog, der es gibt, indem wir uns ein Spotify-Abo machen. Also ein umso größeres Bundle. Und Ähnliches können Sie eigentlich auch in anderen Audioangeboten sehen, dass es also erst einen Anbieter gab, der ein Komplettangebot gemacht hat, dann wir ein Angebot auseinanderdifferenziert haben und zumindest gegenüber dem Endkunden jetzt eher Komplettangebote gemacht werden. Diese Entkopplung und Neukopplung bedeutet auch, dass wir Implikationen haben für die Technik und welche Anbieter es eigentlich geben kann. Also einerseits haben wir Disintermediation, wir brauchen nicht den, der das alles in einem Album zusammenpresst. Wir können die einzelnen verkaufen über die entsprechenden Plattformen. Für jede einzelne Wertschöpfungsstufe gibt es Anbieter, die das anbieten. Und das ist aus einer Regulierungsperspektive eigentlich ganz attraktiv, weil immer da, wo Beziehungen über den Markt passieren, kann man leichter regulieren, als wo sie im Unternehmen passieren. Also wir haben Disintermediation und dann haben wir zusätzliche Akteure. Also nicht ein Radiosender, der Sendung produziert und ausspielt und vielleicht sogar noch die Antennen besitzt, wie es bei der ARD ja früher durchaus üblich war, sondern wir haben zusätzliche Akteure. Zum Teil, dass alte Aufgaben einzeln gemacht werden, aber auch, dass es ganz neue Aufgaben gibt. Wenn Sie in den Podcast-Bereich denken, sowas wie Firmen wie Podigy, die brauchte man früher nicht. Die Menschen helfen, ihren Podcast zu vermarkten. Oder auch neue Leute, die ein einzelnes Informationsangebot als Podcast sogar gegen Bezahlung anbieten. Wäre undenkbar gewesen im klassischen Radiomarkt. Insofern, in Anbetracht der Zeit, springe ich mal über die Beispiele noch mit. Noch kurz zu der Frage der Marktfähigkeit und ob wir eigentlich da Erlösmodelle haben, die tragfähig sind über die Zeit. Wenn wir von Marktfähigkeit reden im ökonomischen Kontext, stellen wir immer die Frage, ist eigentlich Ausschluss möglich? Also können wir Menschen verbieten, das Angebot zu nutzen, es sei denn, sie zahlen, dann wollen wir es ja. Und andererseits gibt es Rivalität im Konsum, also wird was verbraucht. Und klassisch war Audio eigentlich in diesem Bereich unten angesiedelt bei den öffentlichen Gütern, weil wir können niemand ausschließen davon, wenn wir das Signal über eine Antenne groß verbreiten. Jeder, der auch eine Antenne hochhält, kann das Signal halt empfangen. Also Ausschluss ist nicht möglich. Und wenn Ausschluss nicht möglich ist, ist die Frage, wie kann ich das monetarisieren, natürlich schwieriger. Wenn ich niemand vom Trittbrettfahren abhalten kann, deswegen klassisch eine Werbefinanzierung vielleicht. Und auch die Frage nach der Rivalität im Konsum, also wird es verbraucht? Nein. Nur weil ich eine Musik gehört habe oder auch einen Radio-Nachrichtenbeitrag gehört habe, ist er nicht weg. Jemand anders kann ihn immer noch hören. Also deswegen klassisch häufig eher eine Werbefinanzierung, einfach schon durch die Eigenschaft des Produkts, weil es kein Ausschluss möglich ist und weil Rivalität im Konsum nicht möglich ist. Wenn wir jetzt aber, wenn wir jetzt aber neuere Medientechnik anschauen, natürlich ist Ausschluss möglich. Durch Verschlüsselung, durch, dass es eben nicht über eine Antenne gesendet wird, sondern ein individueller Datenstrom übers Internet ist, der adressiert ist. Also das kann ich viel leichter auch ausschließen und entsprechend kann ich da auch Potenzial für neue Geschäftsmodelle haben, weil Ausschluss möglich ist. Und insofern eine Veränderung vor allen Dingen nach oben. Klar, in einzelnen Bereichen der Audiobranche ist das nichts Neues. Also Ausschluss möglich bei, wer darf diesen Werbespot, wer darf diesen Platz belegen, hatten wir immer schon. Insofern, was ist die Entwicklung? Wir haben reduzierte Produktionskosten. Es ist ungleich billiger, Audioinhalte herzustellen. Problem umgekehrt aber auch, wir haben eine viel höhere Erwartung an des Publikums an die Qualität von Audioinhalten. Also wenn Sie als Podcaster heute einen Podcast produzieren, dann können Sie das nicht mehr so machen wie vor 5 Jahren, sondern der muss klingen, wie früher hochwertig produzierte ARD-Produktionen geklungen hätten. Wir haben eine Ausdifferenzierung der Wertschöpfungskette, aber viel weniger vertikale Integration. Also jeder macht eigentlich nur einen kleineren Teil insgesamt der Wertschöpfungskette und das kann vorteilhaft sein, kann aber auch ein Problem sein. Und wir haben ganz klar reduzierte Markteintrittsbarrieren, also weil es eben leichter ist, günstig zu produzieren, kann ich auch selber meinen Podcast gründen. Aber wir haben keine Veränderung beim Publikum, dass sie auf einmal alle Vielfalt wollen, sondern alle wollen immer noch irgendwie fest und flauschig hören. Oder was auch immer jeweils der Podcast ist, der gerade angesagt ist. Also wir haben immer weniger Angebote, die sehr stark nachgefragt sind und sehr viele Angebote, die sehr wenig nachgefragt sind. Das ändert nicht, nur weil es einfacher ist, was zu produzieren. Was einfacher zu produzieren heißt, der Longtail dahin wird länger, aber trotzdem Geld wird nur hier vorne verdient mit den wenigen. Und das heißt auch, dass wir uns da Gedanken machen müssen, wie kann man dann eigentlich Wettbewerb fair machen. Weil das ist die normative Frage, über die es heute ja auch viel gehen wird, nämlich die Frage, wie sollte es sein? Und insofern ist immer, wenn wir eine Veränderung von Markt sehen mit neuen Akteuren, neuen Angeboten, die Frage, wo sind eigentlich die Flaschenhälse? Die Flaschenhals ist sicher nicht in der Produktion, sondern Flaschenhals ist eher dort, wo Zugang zum Publikum ermöglicht wird. Also wer den Zugang unter Kontrolle hat, hat einen größeren Einfluss auf den Markt und kann bestimmen, wer kommt denn durch die Tür und wer kommt nicht durch die Tür. Wir haben Konzentrationstendenzen, eben wenn es darum geht, dass, ob es sich lohnt, davon abhängt, ist, wie teuer ist die Produktion. Dann haben größere Akteure immer Vorteile, dass sie schneller ihre Fixkosten über eine große Ausbringungsmenge verteilen können. Und wir haben weiterhin Marktunvollkommenheiten, nicht nur im Sinne von, was ich sagte zum Medienmeinungsmarkt, der vielleicht so kein Markt wirklich ist, aber die Schwierigkeit, dass nicht jedes Produkt gleich gut auf die Bedürfnisse abgestimmt ist und die Bedürfnisse zwischen dem Individuum und der Gesellschaft das Ganze auch vielleicht auseinanderfallen. Wir haben also einerseits Regulierungsbedarf, vor allen Dingen zum Schutz des Wettbewerbs. Ich denke, dass es gerade vor dem Hintergrund, dass Radio zwar eine Informationsrelevanz hat, aber eine viel, sehr viel kleinere als andere Medium, als andere Medien, ist es wichtig, dass wir das nicht nur aus einer medienrechtlichen Perspektive anschauen, sondern vor allen Dingen aus einer wettbewerbsrechtlichen Perspektive. Weil dieser Wettbewerb zwischen den Akteuren geschützt werden muss und ein großer Bereich des Audiomarktes eben überhaupt nicht originär medienrechtlich betrachtet wird. Also wenn Sie eben an den Musikmarkt denken zum Beispiel. Und der zweite Aspekt, wo wir Regulierungsbedarf haben, denke ich, wäre der Schutz der Konsumenten, oder? Nicht nur der Einzelnen, sondern des Publikums insgesamt. Und das ist dann das, wo meines Erachtens auch aus einer medienökonomischen Perspektive wiederum die Rechtfertigung kommt für, warum brauchen wir eigentlich auch eine Medienregulierung im Kontext von Audio und nicht nur das Wettbewerbsrecht. Eben weil der Markt alleine es nicht richtet, leider. Vielen Dank Ihnen.